Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 21 und 22 der 30. Sure, der Sure Rum.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse. Auch in ihnen wird auf einige der zahllosen Zeichen für die göttliche Allmacht und Weisheit hingewiesen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und zu seinen Zeichen gehört, dass er Gattinnen eurer Art für euch erschuf, auf dass ihr an ihrer Seite zur Ruhe findet. Und Liebe und Freundlichkeit gab er euch füreinander. In all dem sind Zeichen für die Nachdenkenden. Und zu seinen Zeichen gehört die Erschaffung der Himmel und Erde und die Unterschiedlichkeit eurer Sprachen und Hautfarben. Alles Zeichen für die Erkennenden.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Werte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Dienstag, dem 8. Dezember 2020, gleich dem 18. Ausar 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgen unsere zwei Beiträge. Als erstes hören Sie die Sendereihe Sitten und Bräuche in Iran. Anschließend folgt ein Beitrag unter dem Titel HIV und Covid-19. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Rouhani: Kampf gegen Israel und Terrorismus ist gemeinsames Ziel Irans und Syriens. Zarif fordert Schaffung größeren Konsenses zwischen Iran und Syrien. Iran: Position beim Atomabkommen JCPOA wird sich nicht ändern. Und Borrell und EU-Kommission rufen USA zum Festhalten an JCPOA auf. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Rouhani: Kampf gegen Israel und Terrorismus ist gemeinsames Ziel Irans und Syriens. Der iranische Präsident hat den Kampf gegen das zionistische Besatzerregime sowie den Terrorismus als ein gemeinsames Ziel der Völker Irans und Syriens bezeichnet. Wir haben keinen Zweifel daran, dass wir bis zur Vernichtung der Terroristen weiter Widerstand leisten müssen, sagte Hassan Rouhani am Dienstag bei einem Treffen mit dem syrischen Außenminister Faisal Mekdad in Teheran. Präsident Rouhani wies außerdem auf den Plan von US-Präsident Donald Trump für die Annexion eines Teils der syrischen Golanhöhen durch die zionistischen Besatzer hin und hob hervor, man müsse gegen die zionistischen Besatzer kämpfen, damit die besetzten Gebiete, darunter die Golanhöhen, befreit werden. Unter Hinweis auf das Martyrium des Kommandanten der Al-Quds-Brigade der iranischen Revolutionsgarden, General Qasem Soleimani, sowie des iranischen Atomwissenschaftlers Mohsen Fakhrizadeh, sagte Rouhani, die Feinde wollten sich mit der Ermordung von General Soleimani nicht nur am Widerstand des iranischen Volkes, sondern am Widerstand der regionalen Völker rächen. Durch die Ermordung von Mohsen Fakhrizadeh wollten sie sich am wissenschaftlichen und technischen Fortschritt Irans rächen. Die Islamische Republik Iran werde weiterhin die Unterstützung für die Regierung und das Volk Syriens als ihrem strategischen Verbündeten fortsetzen und stehe Syrien bis zu einem endgültigen Sieg zur Seite, betonte der iranische Präsident. Er erklärte zudem die iranische Unterstützung für die Politik Syriens und hob hervor, Iran sehe den Friedensprozess von Astana als nützlich an, um die Interessen und die territoriale Integrität Syriens zu bewahren und verfolge diesen Prozess ernsthaft. Der iranische Präsident bezeichnete außerdem die syrische Verfassungsreform als wünschenswert und wertvoll und hoffte, dass im nächsten Jahr die Parlamentswahlen in Syrien durchgeführt werden, damit die Syrer und alle politischen Parteien ihre Ansichten und Meinungen äußern können. Der syrische Außenminister sagte bei diesem Treffen, die Beziehungen zwischen Teheran und Damaskus gehörten zu den wertvollen politischen Beziehungen seines Landes in der Welt. Andere Länder müssten laut Mekdad lernen, wie echte Beziehungen und Freundschaften entstehen und wie sie gewahrt werden könnten. Mekdad kondolierte zudem zum Martyrium von General Soleimani und des Atomwissenschaftlers Fakhri Zadeh und erklärte, diejenigen, die solche Verbrechen begehen, wissen nicht, dass das Vergießen des Blutes dieser Märtyrer die Völker in der Region entschlossener macht, den Sieg zu erringen. Der syrische Außenminister, der auf Einladung seines iranischen Amtskollegen Mohammad Javad Zarif nach Teheran kam, traf außerdem mit dem Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Ali Shamkhani und dem Parlamentspräsidenten Mohammad Borel Ghalibov zusammen. Sie erörterten die bilateralen Beziehungen sowie die regionalen und internationalen Entwicklungen. Zarif fordert Schaffung größeren Konsenses zwischen Iran und Syrien. Der iranische Außenminister hat die Schaffung eines größeren Konsenses zwischen Iran, Syrien und den anderen Ländern der Region gefordert. Mohammad Javad Zarif hat sich am Montag bei seiner Zusammenkunft mit dem neuen syrischen Außenminister Faisal Akhmetdag in Teheran erfreut über den fortlaufenden politischen Prozess in Syrien geäußert und auch die Fortsetzung des Astana-Prozesses hervorgehoben, sowie die Konferenz für Hilfen an syrische Flüchtlinge in Damaskus als positiv bezeichnet. Der syrische Außenminister würdigte die anhaltende Unterstützung Irans für Syrien im Kampf gegen Terrorismus und Extremismus und wies auf das abnormale US-Vorgehen in der Region hin, welches zu zunehmenden Spannungen geführt habe. Er sagte, dies geschehe im Rahmen der Priorisierung der Interessen des zionistischen Regimes gegenüber den Interessen der USA. Faisal al-Mekdad bekräftigte die Entschlossenheit der syrischen Regierung, den Kampf gegen den Terrorismus fortzusetzen und forderte diesbezüglich die Zusammenarbeit mit der Islamischen Republik Iran. Dies sei ein wichtiger Schritt zur Rückkehr des Friedens nach Syrien. Der syrische Außenminister übermittelte auch das Kondolenzschreiben des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad und die Anteilnahme des syrischen Volkes anlässlich des Martyriums des iranischen Atomwissenschaftlers Mohsen Fakhrizadeh. Die beiden Außenminister erörterten auch verschiedene bilaterale, regionale und internationale Fragen sowie den gemeinsamen Kampf gegen den Terrorismus. Iran. Position beim Atomabkommen JCPOA wird sich nicht ändern. Das iranische Außenministerium hat erklärt, dass sich die Position der Islamischen Republik Iran bezüglich des internationalen Atomabkommens nicht ändern werde. Said Khatibzadeh, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, hat am Montag bei seiner Pressekonferenz, die virtuell erfolgte, bezüglich der jüngsten Äußerungen des deutschen Außenministers Heiko Maas bezüglich des Atomabkommens erläutert. Der JCPOA wurde einmal verhandelt und das bestehende Abkommen, das in der Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrates verankert ist, wird sich nicht ändern. Khatibzadeh hob hervor, dass Iran weder neu verhandeln werde, was einmal ausgehandelt worden sei, noch werde die Verbindlichkeit der Resolution 2231 gemindert. Der deutsche Außenminister hatte in einer Erklärung im Einklang mit der Politik des Weißen Hauses gesagt, dass ein weiteres Atomabkommen mit Iran erforderlich sei, um die europäischen Interessen zu erfüllen. Khatibzadeh erklärte, dass Europa seine Position und Kapazitäten kennen müsse und die Ober- und Untergrenze seiner Beziehungen berücksichtigen sollte, denn, so ergänzte er, Europa hat seine Verpflichtungen aus dem Atomabkommen nicht erfüllt. Iran werde bezüglich seiner nationalen Sicherheit nicht verhandeln und keine Kompromisse eingehen, betonte der Sprecher des iranischen Außenministeriums und fügte hinzu, Iran ist sich seiner Rechte und Pflichten bewusst und hat auch die anderen Vertragsparteien an ihre Rechte und Pflichten erinnert. Was mit maximalem Druck nicht erreicht wurde, wird auch mit anderen Methoden nicht erreicht. Die Botschaft der Islamischen Republik Iran an die anderen Vertragspartner ist, dass Iran ein Anker der Stabilität ist und ein Land mit einer langen Geschichte in der Region, das versucht, die Fehler anderer zu ignorieren, Aber diese müssen ihre Position kennen und wissen, wie weit sie gehen können, so Said Khatib Zadeh weiter. Borrell und EU-Kommission rufen USA zum Festhalten an JCPOA auf. Die EU-Kommission und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell haben in einer gemeinsamen Erklärung die Zusammenarbeit mit der neuen US-Regierung zum Schutz des Atomabkommens JCPOA gefordert. In der Erklärung, deren Kopie gestern auf der Webseite des Europarates unter dem Titel EU-USA – Neue transatlantische Agenda für einen globalen Wandel veröffentlicht wurde, heißt es, dass die USA und die EU den gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA, das Atomabkommen mit Iran, das 2015 vom UN-Sicherheitsrat gebilligt wurde, aufrechterhalten müssten. Weiter heißt es, das Atomabkommen sei eine wichtige Säule der Nichtverbreitung von Rüstungsgütern in der Welt und man müsse zusammenarbeiten, um dessen Erfolge zu steigern. Während die EU über die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung des Atomabkommens JCPOA spricht, haben die europäischen Parteien dieses Abkommens es wiederholt in eine sehr schwierigen Position gebracht, insbesondere nachdem sich die USA im Mai 2018 einseitig aus dem Atomabkommen zurückgezogen haben. Iran reduzierte seine nuklearen Verpflichtungen, nachdem die Europäer ihren Verpflichtungen aus dem JCPOA nicht nachgekommen sind. Die Islamische Republik Iran hat immer erklärt, dass die Schritte Teherans zur Reduzierung der Verpflichtungen schnell rückgängig gemacht werden, wenn die USA ins Atomabkommen zurückkehren und die anderen Parteien dieses internationalen Abkommens ihre Verpflichtungen daraus erfüllen. Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat versprochen, dass Washington zum Abkommen zurückkehren wird, wenn Iran die vollständige Umsetzung seiner Verpflichtungen erfüllt. Ansarullah berichten über geheimen Brief der USA für Jemen. Mohammed Ali al-Husi, der Vorsitzende des Obersten Revolutionskomitees im Jemen, hat am Montagabend enthüllt, dass die Ansarullah-Bewegung einen geheimen Brief von den Amerikanern bezüglich der Schaffung von Frieden im Jemen erhalten habe. Auf seinem Twitter-Account schrieb al-Husi am Montagabend, dass die Amerikaner über Dritte einen Brief an die Ansarullah geschickt hätten und darin hieß es, wenn sie, die Ansarullah, nicht bereit wären, Frieden im Jemen zu schaffen, würde es keinen Frieden geben, selbst wenn Saudi-Arabien dazu bereit wäre. Er fügte hinzu, dass der US-Botschafter hinter dem Verhandlungstisch bei den Gesprächen über Frieden im Jemen mit der Delegation aus Sanaa in Kuwait gedroht habe, Washington würde den jemenitischen Rial zerstören. Dieser hochrangige Verantwortliche der Ansarullah bezeichnete dies als einen Faktor der tödlichen Belagerung des jemenitischen Volkes durch die USA. Er betonte auch, dass die US-Regierung im März 2020 zusammen mit Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten die Hilfen für den Jemen ausgesetzt hätten, während sie nach internationalem Recht voll und ganz für die Bereitstellung dieser Hilfen verantwortlich seien, da diese Länder in den unabhängigen und souveränen Staat Jemen eingedrungen seien und ihm eine allseitige Blockade auferlegten. Diese sabotierende US-Maßnahme zur Verhinderung des Friedens im Jemen erfolgt, nachdem die US-Zeitschrift Foreign Policy kürzlich in einem Bericht geschrieben hat, dass die Trump-Regierung versuche, die jemenitische Ansarullah-Bewegung vor dem Ende der Präsidentschaft von Donald Trump auf die US-Liste der Terrororganisation zu setzen. UNICEF fordert 2,5 Milliarden US-Dollar für Kinder im Nahen Osten. Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF hat Hilfen in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar gefordert, ein Rekordwert, um die Bedürfnisse von etwa 39 Millionen Kindern im Nahen Osten und in Nordafrika zu decken. UNICEF-Regionaldirektor Ted Scheinbaum sagte am Montag, dass der Appell darauf abzielt, Kindern lebenswichtige und humanitäre Hilfen zu geben und ihre Bedürfnisse, die sich aus der COVID-19-Pandemie ergeben, zu decken. In der Region leben weltweit die meisten bedürftigen Kinder, sagte er und fügte hinzu, dies ist hauptsächlich auf vom Menschen verursachte Krisen zurückzuführen, darunter bewaffnete Konflikte, Armut und Rezession. Ein großer Teil des beantragten Fonds soll in den Jemen, nach Syrien und in den Sudan gesendet werden. Wir hören von Müdigkeit, um langfristigen Krisen im Jemen und in Syrien zu begegnen, sagte Chaiban. Die Welt kann aber die Bedürfnisse von Kindern, die von zwei der schrecklichsten Konflikte in der jüngeren Geschichte betroffen sind, nicht ignorieren, erklärte er weiter. Mindestens 12 Millionen jemenitische Kinder benötigen laut UNICEF Hilfe. Fast 5 Millionen Kinder brauchen auch in Syrien Hilfe. Rund 2,5 Millionen syrische Kinder leben bereits als Flüchtlinge in Nachbarländern. Auch im Sudan überschreitet die Zahl der hilfsbedürftigen Kinder die 5-Millionen-Grenze. Die Kinder in Sudan stehen vor einer trostlosen Zukunft aufgrund einer Wirtschaftskrise, die durch beispiellose Überschwemmungen weiter verschärft wurde. Nun zur aktuellen Wetterlage im Iran. In Teheran ist es zurzeit bewölkt bei Temperaturen um minus 1 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 1, Mashhad 0, Isfahan 2, Shiraz 6 und Bandarabas 19 Grad Celsius. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Das Tauziehen um den Sieg bei der diesjährigen US-Präsidentschaftswahl geht in die entscheidende Runde. Das Trump-Team hat enorm Rückenwind erhalten durch ein Video aus dem Auszählungslokal im Wahlbezirk Fulton im umstrittenen US-Bundesstaat Georgia. Christoph Hörstel, Bundesvorsitzender der Neuen Mitte, bietet im Gespräch mit uns Einblicke in die Auseinandersetzungen um die Wahlauszählung und die Chancen der beiden Kandidaten. Sie hören den zweiten Teil dieses Interviews.
Herr Hostel, Sie sagten, dass Trumps Anwalt Giuliani eine Reihe von neuen Belegen vorgelegt habe. Was sind die wichtigsten Punkte dieser Belege?
Also, ich will mal bei diesen neuen Belegen so ein kleines Fragezeichen dahinter machen, weil es geht immer um die gleiche Sache. In der Nacht vom 3. auf den 4. November lag Biden vorn. Und da hatten wir das erste Interview zum Thema gemacht, da habe ich gesagt, Trump siegt, aber darf er das? Und das war geradezu prophetisch, weil er darf nicht. Und man hat in der Nacht sozusagen diese Auszählung dann gestoppt, in mehreren Staaten, ja nicht nur in einem, und immerzu um die gleichen Uhrzeiten, wie so eine konzertierte Aktion, eine organisierte, konzertierte Aktion in mehreren Staaten, insbesondere aber in den 6 die jetzt zur Debatte stehen. Ich sage noch mal ganz schnell, was das ist. Das ist also vom Norden runter Wisconsin und Michigan, dann Pennsylvania und dann im Osten eine Georgia und dann Nevada und Arizona. Und das sind die wichtigsten. Und schließlich muss man eben auch noch klar sagen, dass auch die Vorkommnisse in den einzelnen Staaten sich so ähnelten. Nämlich, dass plötzlich riesige Massen Stimmen reingesteckt wurden. Überall wurde beobachtet, besonders in Pennsylvania, aber auch woanders, dass eben einzelne Stimmen, die nimmt man so in die Hand und schiebt die in die Maschine und dann haben die wieder rausgezogen und nicht etwa in den Müll geschmissen zum Zählen eben, sondern gleich nochmal rein, 10-mal die gleiche Stimme gezählt. Und so kommen eben große Stimmenzahlen zustande. Aber das Papier, das Material, das man in die Hand genommen hat, das war eben Druckmaterial. Das kam nicht original aus Briefumschlägen. Und Giuliani erklärt auch noch mal ganz genau, wie das geht mit so einem Briefumschlag. Da kommt also eine Briefwahlstimme rein und die ist in einem Umschlag. Und auf dem Umschlag von dieser Briefwahlstimme, da sieht man also die Daten des Wählers. Und das sind verschiedene Verifizierungsnummern von Ausweisen und seine Unterschrift und seine Adresse und dies und das. Und dann macht er vor, das macht er ziemlich gut, der Giuliani. Ja, wie läuft das dann? Da ist also mindestens ein Demokrat als Wahlbeobachter und ein Republikaner als Wahlbeobachter und ein Bediensteter, der also dieses Ding auspackt. Und dann wird das geprüft. Da muss die Unterschrift geprüft werden und sowas. Und diese Prüfvorgänge hat man eben in diesen Staaten gar nicht gesehen. Die Briefumschläge sind nicht da. Und dann ist auch sehr wichtig, dass man zu jeder Briefwahlstimme dazu tut, natürlich den Antrag auf Briefwahl. Was passiert aber in Staaten, und da ist, glaube ich, Wisconsin und Michigan, da ist viel vorgefallen, aber auch in anderen Staaten, da wurden eben unglaubliche Mengen Briefwahlunterlagen rausgeschickt, ohne einen Antrag. Und da sagt Giuliani, hallo? Wie kann das denn kommen, dass da plötzlich diese Briefwahlunterlagen rausgeschickt werden ohne Antrag? Was ist das denn? Und da sagt er, dafür gibt es nur eine einzige vernünftige Erklärung, da wird Betrug vorbereitet. Und dann gibt es eben Menschen, die bezeugen, dass sie fünfmal Briefwahlunterlagen erhalten haben, nicht nur einmal. Und natürlich alle fünfmal unangefordert. Das sind so Dinge, und man kann nicht drüber hinweggehen. Also ich schaue mir diese Medien an, ich schaue mir, was in unseren Medien passiert. Seit nun immer deutlicher wird, dass Giuliani über 1000, wie soll man sagen, eidesstattliche Erklärungen von seinen Zeugen hat und dass darunter auch Demokraten sind, die man kennt und wo man jedenfalls lokal, wo man weiß, aha, jawohl, diese Frau, gibt es also in Michigan eine sehr bekannte Frau, die das gemacht hat, die arbeitet ihr ganzes Leben für die Demokraten und hat gesagt, ich kann das nicht mehr ertragen, und die wurde schon Wochen vor der Wahl gebrieft, wie soll man das nachher machen mit dem Betrug? Ganz genau wurde das gesagt. Und in allen 6 Staaten, um die es geht, die ich aufgezählt habe, wurden eben zu dieser Nachtstunde, als diese komischen Briefwahlstimmen da eingeliefert wurden, im Packen und ohne Briefumschläge, nämlich direkt aus dem Drucker aus meiner Sicht, aber das ist natürlich eine, wie soll ich sagen, eine parteiische Ansicht in diesem Fall, die ich da habe, dass ich eine solche Interpretation habe für diesen Haufen von Briefwahlstimmen ohne Briefumschläge. Dass in dieser Zeit, in der die auftauchten, genau die Republikaner, teilweise mit Gewalt, mit Schubsen, Drängeln und mit Drohung von Inhaftierung und so weiter, aus der Nähe des Abzählverfahrens oder sogar aus dem Raum rausgeschmissen wurden, damit die nicht prüfen konnten. Und dass dieses Zusammentreffen von vielen seltsam aussehenden Stimmen und dem gleichzeitigen Rausschmissen von republikanischen Wahlbeobachtern, das ist eine sehr krasse, harte Geschichte. Das ist also sehr schwer zu erläutern, wie das eigentlich so nebeneinander passieren kann und dann in 6 US-Bundesstaaten mindestens gleichzeitig, ein bisschen betrogen wurde überall, das ist erheblich. Und hier muss man eben, und dann kommen natürlich auch noch Zeugenaussagen zu dieser Firma Dominion, die also ein leicht hackbares Wahlsystem hat, und deswegen in einigen Staaten gar nicht verwendet werden durfte. Und dann sagt Giuliani, und was ist überhaupt mit diesem hochkorrupten Staat Pennsylvania? Da haben wir ja schon den US-Senator Lindsey Graham, sehr einflussreich, gehört dazu, der sagt, Pennsylvania sei so korrupt, da traut er nichts, überhaupt keinem Ergebnis, das da rauskommt. Und Giuliani bringt das auf den Punkt, der sagt, die haben die meisten Fälle von Verurteilungen wegen Wahlbetrugs im Staat Pennsylvania in den ganzen USA. Und dann sagt er, wundert ihn natürlich gar nicht, dass das hier an dieser Stelle vorfällt. Und Giuliani geht noch einen Schritt weiter. Er sagt auch, haben wir nicht gehört, dass die Demokraten sagten, wir haben die Wahl in der Tasche, haben nicht die Medien das auch berichtet? Und der Joe Biden muss gar keine Wahlkampfauftritte mehr machen. Und er hat nur so Wahlkampfauftritte gemacht, die wirklich krass aussahen, also wirklich sehr seltsam, dass also in einem 3-Meter-Kreis, also immer um einen Gast herum wurde so ein weißer Kreis aufgemalt und er stand da allein an einem Tischchen. Und so hat dann Joe Biden seine Veranstaltung vor 15 oder so ähnlich oder vor 10 Zuhörern gemacht, die in diesen Kreisen weit verteilt auf der Wiese standen. Und Trump schwebt ein und da stehen 10.000, 20.000 Leute eng gedrängt, ohne Maske irgendwo herum und jubeln diesem Helikopter zu. Und da steigt er dann aus und redet zu seinen Leuten. Und dann merkt man gar nichts von Corona. Das ist also so der Unterschied. Das ist eigentlich schon damals wie auch beim Wahlkampf gegen Hillary Clinton. Also diese Dinge sind alle, wie soll man sagen, so, dass man nur mit dem Kopf schütteln kann und nicht versteht, warum die amerikanischen Institutionen sich bis jetzt wehren, diese Dinge zu untersuchen. Das geht bei mir nicht rein.
Verehrte Damen und Herren, es folgt nun eine neue Sendereihe aus dem Beitrag Sitten und Bräuche in Iran.
Wir sprachen zuletzt über die Kurden, haben also nun über das Brauchtum fast aller iranischen Volksstämme als auch der, die ganz allgemein in Iran, in diesem schönen Sonnenland üblich sind, gesprochen und möchten Ihnen nun eine Geschichte erzählen. Eine typisch iranische Folklore-Geschichte, die sich insbesondere die Leute in Aserbaidschan erzählen, aber auch anderswo sehr bekannt und beliebt ist. Es ist die Geschichte von Hossein Kurd Shabastari, eine Geschichte, die fast ebenso populär ist wie die Rostam-Sage.
Wie berichtet wird, trat dieser Hossein Kurd ganz zu Beginn der Ära Schah Abbas, des großen Safavidenkaisers, in Erscheinung. Damals, als die großen Städte Irans wie Isfahan und Tabriz noch unter den Wirren, für die die Helfershelfer des Feindes gesorgt hatten, stöhnten.
Dieser Hossein Kurd war zunächst ein einfacher Hirte, gelangte dann aber, nachdem er von Masih Dokhmebande Tabrizi in den Kampftechniken und guter, edler Kampfmoral ausgebildet worden war, zu Ruhm und Ehren und war geschätzt von Shah Abbas. Wie dies alles so kam, darüber nun nach ein paar Takten Musik. Also, in jenen Tagen wurden Tabriz und Umgebung von einem Mann regiert, zu dessen Gefolge ein großer Pahlavan gehörte.
Zu Ihrer Erinnerung, Pahlavan ist jemand, der sowohl ein geschickter und gewandter Kämpfer ist, also ein Recke, wie man in deutschsprachigen Räumen sagt, als auch von besonders edler Gesinnung und hoher Kampfmoral. Das sind die Charakteristika für einen richtigen Pahlavan. Also nicht nur Muskelkraft, sondern auch Edelmut und Edelsinn.
Kurz und gut, dieser große Pahlavan in Tabriz hieß Masih. Niemand konnte es mit ihm aufnehmen und niemand wagte es, gegen ihn anzutreten. Und da der Stadtfürst von Tabriz einen so gewandten Pahlavan in seinen Reihen hatte, war er so einigermaßen auch gegen andere Fürsten und Emire im ganzen Lande geschützt und abgesehen davon gab ihm das Gefühl, auch dem mächtigen Landesherrscher nicht untertan sein zu müssen. Eines Tages nun, als die Heldentaten des Pahlavan Masih in aller Munde waren, hörte auch Shah Abbas von ihm. Er rief seinen Meister Pahlavan zu sich.
Er hieß Farukh
und befahl,
mach dich sofort mit 40 weiteren Pahlavan auf den Weg nach Tabriz. Verlange von dem Fürsten dort die Steuern von 7 Jahren, die er zu entrichten hat, und zudem seinen Meister-Pahlavan, Masih.
Farukh zog also unverzüglich mit 40 seiner Pahlavan nach Tabriz. Auf ihren schnellen Pferden ritten sie durch weite Täler, so geschwind und kraftvoll wie eine hohe Woge, die vorbeirollt, und über Hügel und Berge hinweg, mächtig und unaufhaltbar wie der Wind. Als sie Tabriz erreichten, schrieb Farukh unverzüglich einen Brief an den Fürsten der Stadt mit folgenden Worten.
Ich bin Farukh, der Meister Pahlavan des Schah Abbas. Wenn du diese Zahlen erhältst, schicke mir sofort deinen Pahlavan Masi, und zwar gefesselt, und zudem die Steuern von 7 Jahren, damit ich alles Schah Abbas überbringe.
Der Fürst von Tabriz las die Zeilen, sah dann besorgt Masi seinen Meister Pahlavan, der bei ihm war, an und teilte ihm die Forderung mit. Masi sagte:
Fürst, du weißt recht gut, dass niemand, solange Masi seinen Kopf auf den Schultern trägt, also dass niemand ihn in Fesseln und Ketten legen kann. Ordne an, dass man den großen Platz der Stadt zum Kampf vorbereitet. Ich werde gegen Faruch antreten. Du wirst sehen, dass der Kampf so ausgehen wird, dass die Mutter Faruchs um ihren Sohn trauern und weinen wird.
Dies teilten sie Faruch in einem Brief mit. Der große Platz der Stadt wurde gefegt, mit Wasser besprengt, Fackeln wurden rundherum aufgestellt und die Trommeln wurden geschlagen. Alles war tipptopp vorbereitet worden und der Platz so blitzsauber, dass man eine Nadel, die zu Boden fiel, ohne weiteres hätte finden können. Das Getrommel war so laut, dass es von den hohen Bergwänden widerhallte und in den Köpfen der vielen Zuschauer, die sich eingefunden hatten, nur so dröhnte. Faruch ging mit seinen Pahlavanen auf den Platz zu. Sein Kopf ähnelte einer Kuppel, so groß und rund war er, und sein kurzer, massiver Hals erst, mit den kräftigen, hervorquellenden Muskeln, ein Kraftprotz im wahrsten Sinne des Wortes war er. Seine Augen aber funkelten wie kleine Lichter. Beide, Faruch und Masi, trennten sich von ihren Mannen und standen sich nun einander gegenüber. Faruch sagte zu Masi:
Hab Erbarmen mit dir selbst, mit deiner Jugend. Küss mir die Hand, damit ich dich zu Schah Abbas bringe und ihn bitte, dir zu verzeihen. Ich verspreche dir, dass ich dich für alle Zeiten in meinem Gefolge aufnehmen werde.
Masi aber entgegnete:
Ein Kampfplatz ist doch kein Ort für Empfehlungen und Predigten, es sei denn, du bereutest und betest mich, für dich bei unserem Stadtfürsten Fürsprache zu tun, damit er dir verzeiht und dir einen hohen Posten bei sich verschafft.
Ihre Worte führten zu nichts, die Waffen mussten sprechen. Faruch fragte:
Willst du beginnen oder soll ich anfangen?
Masi antwortete stolz:
Bei uns in Tabriz ist es so, dass selbst dann, wenn der Feind seinen Fuß in unsere Stadt setzt, wie ein Gast behandelt wird. Ich überlasse es dir, den Kampf zu beginnen.
Faruch aber zog geschwind sein Schwert und hieb es mit aller Kraft gegen den Kopf Masis. Dieser aber wehrte die Hiebe mit seinem eisernen Schutzschild ab. Das Schwert zerbrach an dem harten Eisen, zerbrang in viele Stücke.
Masi war an der Reihe. Auch sein Schwert zerbarst und fiel in mehreren Teilen zu Boden. Sie legten ihre Schutzschilde nieder und begannen zu ringen.
Wenngleich Farouk sehr stark und gewandt war, so wusste doch auch Massi in der Pahlavan-Kampftechnik bestens Bescheid. Ihm war klar, wie er zu reagieren oder aber anzupacken hatte. Mit anderen Worten, Farouk konnte ihn nicht zu Boden zwingen. Drei aufeinanderfolgende Tage rangen sie miteinander, das heißt vom Sonnenuntergang bis zum Morgengrauen. Doch keinem von beiden gelang es, den anderen zu besiegen. Schließlich, in beidseitigem Einvernehmen, legten sie eine Kampfpause ein, um zu entspannen und sich auszuruhen. Während dieser Kampfpause streifte Massi tagtäglich auf seinem Pferd durch die Tabriser Bergwelt. Doch hört nun von Hussein Kurt, um den es uns ja eigentlich geht. Hussein Kurt war der Sohn des Hassan Shotor. Dieser Hassan Shotor, also Hussein Kurts Vater, war so stark und kräftiger Gestalt, dass er ein Kamel auf seine Schultern hieven konnte, weswegen man ihn ja Hassan Shotor nannte, denn Shotor ist die persische Bezeichnung für Kamel.
Hassan Shotor war aber ziemlich arm. Nur mit großer Mühe konnte er seine Familie durchbringen. Und dies, obwohl Hussein immer Hunger hatte. Wie viel und was er auch aß, er war nicht satt zu bekommen.
Hussein war ein Hirte. Er brachte die Schafe der Leute im Dorf auf die Weide, hütete sie und bekam dafür zu essen. Zu erwähnen ist, dass er sich aus dem Stamm einer siebenjährigen Pappel einen massiven Stock herausgeschnitten und diesen mit Eisenstückchen, die er fand, besetzt hatte. Rundherum, von oben bis unten. Und als nun Massi auf seinen täglichen Ausritten in einem weiten, saftig grünen Tal auf die Schafherde und Hussein stieß, ritt er geradewegs auf ihn zu und sagte:
»Salam, Bruder! Ist man hungrig, wendet man sich am besten an einen Hirten, und seine Müdigkeit teilt man dem Sonnendach mit. Hast du was zu essen für mich?«
Da unsere Beitragszeit zu Ende ist, erzählen wir Ihnen diese Folklore-Geschichte nächstes Mal weiter. Bis dann also.
Tschüss.
Es geht weiter mit unserem Beitrag unter dem Titel HIV und Covid-19. Guten Empfang. Im Jahr 1981 stießen Wissenschaftler auf eine Krankheit, bei der aus unbekannten Gründen das Abwehrsystem des Körpers geschwächt wird. Man fand heraus, dass es sich um einen Virus handelt, der diese Erkrankung hervorruft. Er wurde HIV genannt. Der AIDS-Erreger HIV wurde 1930 in Westafrika festgestellt. Forscher sind der Meinung, dass er von einem Virus namens SIV,
der das Immunsystem von Schimpansen schwächt, stammt. SIV ging beim Verzehr des Fleisches dieser Tiere auf den Menschen über und mutierte zu HIV. Innerhalb von mehreren Jahrzehnten nahm die Zahl der AIDS-Erkrankungen in ganz Afrika zu und danach fand das Virus auch Verbreitung an anderen Orten der Welt. In den USA trat das Virus zum ersten Mal im Jahr 1981 auf. Die ersten Fälle von Erkrankungen an HIV zeigten sich unter Süchtigen, die Drogen spritzen, und unter Homosexuellen. Seitdem hat HIV wegen seiner raschen Ausbreitung mehreren Millionen Menschen auf der Welt das Leben gekostet. Dieser sich weiter ausbreitende Virus wird mittlerweile als Pandemie eingestuft. Der 1. Dezember wurde 1988 zum Welt-AIDS-Tag erklärt, mit dem Ziel, das Budget zur Bekämpfung von AIDS zu steigern, ebenso wie die Bevölkerung vermehrt aufzuklären und zu Schulen und Benachteiligungen bei der Behandlung von AIDS-Kranken zu beseitigen. Der Welt-AIDS-Tag erinnert daran, dass nach wie vor HIV existiert und noch viel für die vollständige Vernichtung dieses Virus getan werden muss. In der ersten Phase nach der Ansteckung mit HIV kann es vorkommen, dass der Infizierte nur für kurze Zeit grippeähnliche Symptome aufweist. Aber diese kurze grippeähnliche Erkrankung tritt nicht bei allen auf. Und bei manchen Infizierten macht sich das Virus lange Zeit überhaupt nicht bemerkbar. Diese erste Phase von der Ansteckung bis zu den ersten Symptomen wird Inkubationszeit genannt, die Zeit der Ausbrütung. Im fortgeschrittenen Stadium schwächt die Krankheit daraufhin zunehmend das Immunsystem des Betroffenen und er wird anfällig für schwere Erkrankungen wie Tuberkulose und Krebs. Der HIV-Virus wird bekanntlich über Geschlechtsverkehr oder über die Transfusion von Blut, welches das Virus enthält, übertragen. Ebenso kann das Virus während der Schwangerschaft oder Geburt auf ein Kind übertragen werden, wenn die Mutter an AIDS erkrankt ist. Es ist ein großes Problem, dass ungefähr 60% aller HIV-Infizierten überhaupt nicht wissen. Es ist ein großes Problem, dass ungefähr 60% aller HIV-Infizierten überhaupt nicht wissen, dass sie sich mit dem Virus angesteckt haben. Dies führt dazu, dass der Virus sich immer weiter unbemerkt in ihrem Körper ausbreiten kann und sie wahrscheinlich weitere Personen in ihrem Umfeld, insbesondere ihren Ehepartner, anstecken. Es gibt bislang noch keine endgültige Heilung oder einen Impfstoff gegen AIDS. Seit 1987 hat man Wege gefunden, um die Todesrate bei AIDS-Erkrankten und die Nebenwirkungen dieser Krankheit zu reduzieren. Heute gibt es die Möglichkeit, dass jemand, bevor die Krankheit ein fortgeschrittenes Stadium erreicht, die Behandlung beginnen und ein natürliches Alter erreichen kann wie andere. Die Medikamente, die sie erhalten, können auch die Wahrscheinlichkeit, das Virus auf andere zu übertragen, vermindern. Leider sind AIDS-Medikamente jedoch sehr teuer und außerdem haben sie Nebenwirkungen. Dies ist ein Grund dafür, dass die Zahl der AIDS-Erkrankten auf der Welt nicht abgenommen, sondern sogar zugenommen hat. Tedros Adhanom, der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, sagt dazu: "Die Zahl der AIDS-Kranken, die in Behandlung sind, ist zwar heute größer als eh und je, aber es gibt noch viele Kranke, denen keine Behandlung zugute kommt." Laut den jüngsten Statistiken gab es 2019 mehr als 38 Millionen Menschen auf der Welt, die an AIDS erkrankt waren. Das war 1 Million mehr als im Jahr 2018. 2019 wurden 700.000 neue AIDS-Erkrankungen registriert, davon insbesondere in Osteuropa und in Zentralasien. Dies zeigt, dass die Welt noch einen langen Weg vor sich hat, bis sie die AIDS-Pandemie unter Kontrolle gebracht hat. Im Vergleich zu 2010 hat die Zahl der AIDS-Kranken in Osteuropa und Zentralasien um 72% zugenommen. Im Mittleren Osten und in Nordafrika war ein Anstieg von 22% und in Lateinamerika um 21% zu verzeichnen. Gemäß dem UN-Programm wurden für 2020 große Fortschritte auf dem Gebiet der Bekämpfung von AIDS erwartet. Aber laut der jüngsten Erklärung der Weltgesundheitsorganisation hat der weltweite Ausbruch des neuen Coronavirus Covid-19 den Prozess für Behandlungsfortschritte und zunehmende Kontrolle von AIDS um circa 10 Jahre zurückgeworfen. Die Weltgesundheitsorganisation gab bekannt, dass das gesetzte Ziel des gemeinsamen Projektes zur Bekämpfung von AIDS in diesem Jahr nicht erreicht wird und dass sogar die Gefahr besteht, dass die bisherigen Errungenschaften wieder verloren gehen. Gemäß einer Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation und des UN-Kollektivprogramms von AIDS kann es sein, dass in der afrikanischen Südsahara in diesem und in dem kommenden Jahr 500.000 AIDS-Kranke an Krankheiten wie Tuberkulose sterben müssen, weil aufgrund der Covid-19-Pandemie die notwendigen medizinischen Dienstleistungen fehlen. Laut dem Untersuchungsbericht werden die Kapazitäten des Gesundheitswesens in der Corona-Zeit so sehr überfordert, dass es für HIV-Infizierte schwieriger geworden ist, in den Genuss von entsprechender medizinischer Behandlung zu gelangen. Laut Untersuchungsberichten verschlimmert Covid-19 andere Krankheiten wie AIDS, Malaria und Tuberkulose und führt zu einer Zunahme der Todesfälle unter den von diesen Krankheiten betroffenen Menschen. Im Falle von Malaria werden deshalb in den kommenden 5 Jahren 35% mehr Todesfälle erwartet, besonders in südafrikanischen Ländern, in denen es viele Fälle von Malaria gibt. Möglicherweise werden auch innerhalb der kommenden 5 Jahre die Todesziffern bei Tuberkulosekranken um 20% zunehmen. Und es kann sein, dass neue Tuberkulosefälle unerkannt bleiben. Was HIV-Erkrankte anbelangt, vermutet man für denselben Zeitraum einen 10-prozentigen Anstieg der Todesfälle, bedingt durch Covid-19. Das Virus Covid-19 hat auch negative Auswirkungen auf die Dienstleistungen für AIDS-Kranke. Zum Beispiel entstehen Komplikationen bei der Besorgung und Verteilung wichtiger Antivirus-Medikamente für HIV-Infizierte. Quarantänebestimmungen und die beschränkte Reiseerlaubnis verhindern oder erschweren den Versand von Medikamenten im In- und Ausland und einige Verteiler liefern die benötigte Medizin nicht rechtzeitig. Außerdem treten Probleme bei HIV-Tests auf. Dazu kommt, dass HIV-Infizierte, die nichts von ihrer Ansteckung ahnen, den Virus auf andere übertragen, sodass die Zahl der AIDS-Erkrankten steigt. Es kann außerdem sein, dass sich einige aus Angst vor einer Ansteckung mit Covid-19 nicht für einen AIDS-Test oder für die Behandlung von AIDS in medizinische Zentren begeben. Laut einer Umfrage vermeiden 58% der Bürger in Südafrika das Aufsuchen eines medizinischen Behandlungszentrums. Thank you. Unter diesen Umständen mahnt der Internationale Tag zur Bekämpfung von AIDS alle auf der Welt, dass HIV noch nicht ausgemerzt wurde und noch viel zu seiner Bekämpfung getan werden muss. Der Welt-AIDS-Tag 2020 wurde unter das Motto Flexibilität und Einfluss zur Beendigung der HIV-AIDS-Pandemie gestellt. Hiermit sollen die Völker und die Verantwortungsträger der Länder überall auf der Welt darauf aufmerksam gemacht werden, noch ernsthafter und kontinuierlich der Bekämpfung von AIDS Beachtung zu schenken. Winnie Byanyima, Exekutivdirektorin des gemeinsamen Programmes der Vereinten Nationen für HIV, hat vor kurzem erklärt, dass täglich ernsthafte Entscheidungen getroffen werden müssten, um bis 2030 ein für alle Mal die Erkrankung an HIV zu stoppen.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Thank you.